Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Mit Markus Stichmann.
Und wir sprechen hier heute über eine Heldin. Heldinnen sind ja gerade schwer angesagt. Jetzt zu Beginn des Jahres kam Captain Marvel in die Kinos. Eine Superheldin mit Superkräften und allem drum und dran, die in einen galaktischen Krieg verwickelt ist. Und der Film brach Rekord nach Rekord und ist mit über 1 Milliarde Dollar Einspielergebnis einer der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Also in Hollywood ist man, wenn auch sehr, sehr langsam, auf den Trichter gekommen, dass auch Frauen Helden sein können. Dabei hätten sie sich doch schon viel früher, wie so oft, von der Geschichte inspirieren lassen können. Denn das Mittelalter gibt eine Heldin her, deren Geschichte schon seit Jahrhunderten erzählt wird und übrigens auch schon Stoff diverser Verfilmungen war. Hier in Eine Stunde History geht es also heute um eine Art Urheldin, die auch in einen Art galaktischen, jedenfalls sehr großen Krieg verwickelt war. Es geht um Jeanne d'Arc, Johanna von Orléans.
Aus den prall gefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Jeanne d'Arc, Matthias.
Hallo. Salut.
Das ist nicht irgendeine Heldin, ne, sondern eine französische Nationalheldin. Sie kämpfte auf Seiten Frankreichs gegen England im 100-jährigen Krieg. Und worum ging es in diesem 100-jährigen Krieg?
Darauf gibt es keine kurze Antwort, genauso wie der Krieg eben nicht kurz war. Denn er dauerte von 1337 bis 1453, also sogar 116 Jahre. Aber er ist, wie du gesagt hast, als 100-jähriger Krieg in die Geschichte eingegangen. Hintergrund des Konfliktes war die Tatsache, dass englische Könige gleichzeitig Herzöge von Aquitanien waren. Und Aquitanien liegt bekanntlich in Frankreich. Wenn also ein englischer König gleichzeitig Herzog von Aquitanien war, dann war er eben auch Teil von Auseinandersetzungen um die Thronfolge in Frankreich. Und genau das war der Fall, als in England Edward III. Aus dem französischen Adelsgeschlecht Plantagenet auf dem Thron saß und gegen den französischen König Philipp VI. Aus dem Hause Valois antrat, um selbst König von Frankreich zu werden.
Da fällt mir mal wieder auf, was man hier in Deutschland nicht immer so unbedingt auf dem Schirm hat, nämlich wie belastet und wie mies dieses Verhältnis zwischen Engländern und Franzosen so durch die Jahrhunderte war. Kein gutes Verhältnis, Matthias.
Schlecht, das kann man wirklich nicht anders sagen. Wenn wir mal einen Vorgriff auf die moderne europäische Geschichte wagen, dann war das auch bis vor kurzem so. Als nämlich 1957 die Europäische Gemeinschaft gegründet wurde, hat Frankreich lange Jahre dafür gesorgt, dass England nicht beitreten konnte, obwohl es genügend Kräfte auf der Insel gab, die einen solchen Beitritt befürwortet hätten. Erst als auf beiden Seiten des Kanals gemäßigte und in England sogar proeuropäische Politiker am Start waren, konnte England dann am 1. Januar 1973 der EG beitreten. Diese Aversion also beruhte bei manchen Franzosen auf der langen und eben auch sehr komplizierten Geschichte zwischen den beiden Ländern.
Aber wann wurde es denn eigentlich kompliziert, Matthias? Weil es ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie Engländer und Franzosen einfach aus irgendwelchen Löchern gekrochen kommen und dann sagen so, du bist jetzt mein Feind auf Lebzeiten. Also ab wann wurde es kompliziert?
Ja, also man könnte eigentlich sagen, sie begannen diese Komplikationen, als der normannische Herzog Wilhelm 1066 England eroberte und sich zum englischen König machte.
William the Conqueror.
So ist es. Gleichzeitig aber blieb er eben Herzog in Frankreich, nämlich in der Normandie. Fortan waren die Nachkommen jenes Wilhelms nicht nur englische Könige, sondern eben auch französische Grafen, die aber in der Rangordnung unter dem französischen König standen. Im Mittelalter war es nämlich so organisiert, dass der König seinen Untertanen durch das Lehnsrecht verbunden war.
Lehnsrecht, Geschichte 10. Klasse, Matthias, so kannst du vielleicht noch mal ein bisschen auffrischen?
Also bei diesem Lehnsrecht ging das so, der König gab ein Lehen, zum Beispiel Land. Und dafür bekam er Treue und militärische Unterstützung des Lehnsnehmers. Der wiederum konnte das erhaltene Land dazu nutzen, selber Lehen zu vergeben und sich so die Unterstützung in seiner Region sichern. Das Ganze beruhte auf Treu und Glauben und es hielt so lange, bis einer der beiden am Lehnsvertrag Beteiligten gestorben war. Dann wurde das Lehen vererbt, aber der überlebende Teil des alten Lehnsvertrages musste die neue Konstellation mit dem Erben bestätigen. Für das anglo-französische Verhältnis heißt das Folgendes. Aha. Der englische König war dem französischen König gegenüber natürlich gleichrangig. Als französischer Herzog aber war er Lehnsnehmer des französischen Königs und somit sein Untertan. Ich gebe zu, etwas kompliziert.
Okay, aber im Grunde sind sie gleich auf als Könige, aber der eine ist eben doch der Vasall des anderen. Das ist natürlich eine blöde Situation und jetzt im 14. Jahrhundert bricht der 100-jährige Krieg aus. Warum, Matthias? Weil es in England zu blöd geworden ist.
Ja, also zentrales Ärgernis am englischen Hof war die Tatsache, dass der englische König als französischer Herzog dem französischen König, seinem Lehnsherrn, Huldigung, sprich also Unterwerfung entgegenbringen musste. Und das ging dem englischen König natürlich gegen den Strich. Und Edward III. Dachte unentwegt darüber nach, wie er diesen für ihn demütigenden Tatbestand ändern könnte. Aber eine Änderung dieses Verhältnisses war natürlich von enormer Tragweite, denn sie bedeutete nicht nur Krieg zwischen England und Frankreich, sondern auch das Infragestellen der auf dem Lehnsrecht beruhenden Ordnung in Europa. Lehnsrecht gab es nämlich in allen Ländern und es garantierte ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis, in dem keine Seite übermäßig stark werden konnte.
Und wenn das jetzt irgendwo einer in Frage stellt, bricht das ganze System auseinander. Also hat man in England eigentlich nur darauf gewartet, irgendwie auf den Anlass, dass man mal an der Situation schrauben könnte?
Genau, und diese Gelegenheit und dieser Anlass, der bot sich 1328, als der französische König Karl IV. Kinderlos starb. Und sofort, kaum war er tot, begann das Gerangel um die Nachfolge. Ein Cousin des Verstorbenen und eben Edward III. Machten Ansprüche geltend. Edward begründete das mit seiner Mutter Isabella, die eine Tochter des eben verstorbenen französischen Königs war. Allerdings war Edward zu dem Zeitpunkt erst 15 und er stand noch unter der Vormundschaft seiner Mutter und ihres Geliebten, die beide keinen guten Ruf in England genossen.
Ja,
das war nicht so einfach. 1330 war diese Vormundschaft beendet. Edward wollte das Verhältnis zu Frankreich entspannen, weil er Stress in Schottland hatte. Und diesen Stress wiederum nutzte der inzwischen zum französischen König erhobene Philipp VI. aus, um 1337 nicht etwa Schottland anzugreifen, sondern an der englischen Küste Hafenstädte zu überfallen. Am englischen Hof wurde daraufhin eine Invasion Frankreichs befürchtet, was die Spirale zum Krieg nun endgültig in Gang setzte. Und 1340 startete Edward III. Einen Überfall in Frankreich und der Hundertjährige Krieg begann.
Wow. Mit Sicherheit einer der kompliziertesten Kriege, die wir bisher hatten hier in einer Stunde.
Aber so ist es.
Aber in diesem Krieg kämpfte eben auch Johanna von Orléans und um die geht es heute hier in einer Stunde History. Warum heißt Johanna von Orléans eigentlich Johanna von Orléans und nicht Johanna von Paris oder Johanna von Marseille oder was weiß ich? Naja, weil sie eben in diesem 100-jährigen Krieg, über den wir heute schon gesprochen haben, in eine ganz besondere Schlacht ganz entscheidend involviert gewesen sein soll, und zwar die Schlacht von Orléans. 1429 war das, eine Stunde History hier. Und Daniel Sulzmann erzählt uns jetzt, was die Johanna damit zu tun hatte und fängt an ihrem Ende an.
Meine Güte, sie lassen sie wirklich brennen, die Jungfrau.
Sei still, sie ist eine Ketzerin. Sie widersetzt sich der Heiligen Kirche.
Heilige Katharina, Erzengel Michael, Heilige Margarete, warum schweigt ihr? Warum verschließt ihr die Ohren gegen mein Flehen? O Jesus.
Siehst du es nicht? Ihr Kopf sackt herunter. Man kann es kaum erkennen durch Rauch und Flammen. Doch diese Jungfrau ist nicht mehr.
Du hast recht. Der Teufel hat sie wohl geholt.
Ich war dabei in Orléans, als wir die Engländer verjagten. Ich war dabei in Reims, als sie in Rüstung und Standarte neben unserem Karl stand bei der Krönung unseres heiligen Königs. Diese Jungfer mit ihrem Strahlen und ihrem Mut, gesandt von Gott. Hast du denn ihren Ruf nie gehört? Hast du denn nie vernommen, was sie den Engländern entgegenschrie? Ich weiß es noch genau. Nie werde ich die Worte vergessen, die mir ein schreibkundiger Mann vorlas. Damit trieb sie die Angeln vor sich her.
König von England und ihr, Herzog von Bedford, der ihr euch als Regent des Königreichs Frankreich bezeichnet, gebt dem König des Himmels sein Recht und überlasst der Jungfrau, die von Gott hierher gesandt wurde, die Schlüssel aller guten Städte, die ihr in Frankreich eingenommen und geschändet habt. Ich bin gesandt, um euch, Mann für Mann, aus Frankreich hinauszuschlagen. Wenn ihr gehorcht, werde ich Gnade walten lassen. Aber wenn ihr die Verkündigung Gottes durch die Jungfrau nicht glauben wollt, so werden wir ein solches Kriegsgeschrei erheben, wie man es in Frankreich seit 1000 Jahren nicht mehr gehört hat.
Ach was? Und so soll sie wie Gott sein und keine Ketzerin, ja, ganz ohne Teufel?
Du weißt, sie hat den Dauphin Karl erkannt, obwohl sie ihn noch nie gesehen hatte. Sie hat sich ihrer Verheiratung widersetzt durch ihren Vater Jacques d'Arc dort in Doremy, in Lothringen, wo dieses Mädchen geboren wurde vor gerade 19 Jahren. Nichts war ihr mehr als Frankreich und der König. Wer sie hat kämpfen sehen, weiß Gott, ich habe es gesehen, wird sie nie vergessen. Es war, als stand die Jungfer Gottes auf dem Schlachtfeld. Ja, sie sah aus wie ein Mann, doch eine zarte Frauenhand führte hart das schwere Schwert. Immer wieder erzählte sie von ihren Stimmen, ihrem Ruf. Sie zog uns in göttlichen Bann.
Ich habe zwei Aufträge vom Himmelskönig. Erstens, die Belagerung von Orléans aufzuheben. Zweitens, den Dauphin zur Krönung nach Reims zu führen.
Wie stark sie sich dem Bischof aus Beauvais widersetzt hat. Man erzählt sich, er wollte sie in eine Falle führen und fragte, ob sie gewiss sei, imstande der Gnade zu sein. Doch unsere Jungfrau antwortete nur:
Wenn ich es nicht bin, möge mich Gott dahin bringen. Wenn ich es bin, möge mich Gott darin erhalten.
In Männerkleidern? Eine Jungfer, ein Mädchen. Erst hat sie widerrufen, so sagt man, dann doch nicht mehr. Die Hexe hat euch den Kopf verdreht. Oder war es gar ihr hübscher Hintern?
Schweig still. Niemals hat die Fleischeslust einen von uns bei ihrem Anblick befallen. Und auch wenn die Schergen Burgunds und andere sie jetzt haben brennen lassen. Sie war so göttlich, tapfer und voller Liebe für unser Frankreich. Du wirst sehen, eines Tages sind die Engländer weg von unserem heiligen Boden. Und auf so manchem Marktplatz wird man der Jungfer gedenken, die noch das Feld behauptete, als der Pfeil sie schon längst getroffen hatte. Sie allein, sonst niemand, hat Frankreich nun gemacht.
Daniel Sulzmann über die Schlacht von Orléans und Johanna von Orléans, 1429.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
Es ist immer schwierig, etwas über, naja, sagen wir mal, so vielleicht den Charakter oder auch die Persönlichkeit von historischen Figuren zu sagen. Weil man das natürlich immer irgendwie über Quellen rekonstruieren muss, über Zeitzeugenberichte, über Tagebücher, über Chroniken und so weiter. Und trotzdem versuchen wir das immer wieder hier in eine Stunde History auch mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wer Immanuel Kant zum Beispiel so war. Wie war Kaiser Nero drauf? Oder was war Georges Danton für ein Typ? Was war das für ein Mensch? Heute aber könnte ich mir vorstellen, wird das besonders schwierig, denn wir gehen erstens mal sehr weit zurück ins Jahr 1429 und zweitens geht es um eine Frau, bei der Mythos und Wahrheit ohnehin schwer auseinanderzuhalten sind. Wer war Jeanne d'Arc? Die Frage geht an Malte Prietzel, er ist Mittelalterhistoriker und hat ein Buch über diese Jeanne d'Arc geschrieben. Hallo Herr Prietzel.
Hallo.
Also, wer war das? Johanna von Orléans.
Ja, das Spannende ist, dass schon diese einfache Frage genau mitten ins Problem führt. Wir wissen äußere Daten ihres Lebens. Wir wissen, dass sie um 1412 geboren ist. Wir wissen, wer genau wann sie gestorben ist, 1431. Wir wissen auch, dass sie ab 1429 am Königshof war und dort dann Außergewöhnliches getan hat. Und wenn wir dann aber eben fragen, wie kann es sein, dass ein Bauernmädchen aus der Provinz ohne Schulbildung, sie konnte wahrscheinlich nicht einmal schreiben, so bedeutende Dinge bewirkt, dann kommen wir eben in Fragen hinein, die nicht leicht zu beantworten sind und die schon die Zeitgenossen umgetrieben haben.
Das offensichtlich Verwunderliche an ihr, da haben Sie ja auch schon gerade angefangen zu beschreiben, Herr Prietzel, ist, dass sie im 100-jährigen Krieg gekämpft hat. Nicht nur das als Frau, sondern dass sie auch noch zu einer Heldin dieses Krieges wird. Vielleicht, wie kam es denn überhaupt erstmal dazu, dass sie zu den Waffen gegriffen hat?
Nun, also sie war eine französische Patriotin. Sie war für das Königreich Frankreich eingestellt und vor allen Dingen auf den König Karl den VII. Sehr stark ausgerichtet als Haupt dieses Reiches. Und um Orléans entspannt sich dann ein Kampf schon im Herbst 1428, der entscheidend zu werden drohte. Und ja, dann wollte sie eingreifen als Frau und ritt an den Königshof.
Ich finde das verrückt, dass sie den König Karl den VII. Überhaupt überzeugen konnte. Also sie hat ja dann eine Rüstung bekommen und sogar so eine kleine Truppe von Männern, die für sie gekämpft hat. Wie hat sie das hingekriegt, dass der König sagt, ja hier, Johanna, bitte, leg los?
da fangen jetzt schon die Interpretationen an. Ein Engländer hätte 1429 gesagt, naja, sie ist halt eine Hexe, eine Ketzerin.
Hat den verzaubert.
Genau. Mhm. Das geht nicht mit rechten Dingen zu, der Teufel ist mit im Spiel. Die Befürworter von Jeanne d'Arc haben gesagt, nein, das ist nicht der Teufel, das ist Gott, der auf ihrer Seite steht. Und deswegen kann sie das machen, kann sie als Bauernmädchen den König überzeugen. Spätere Generationen haben andere Erklärungsmuster gefunden. Man hat mit psychischen Krankheiten argumentiert.
Was halten Sie denn für plausibel?
Also ich denke, dass Jeanne, aus welchen Gründen auch immer, ein großes Sendungsbewusstsein hatte. Sie war von sich selbst überzeugt. Sie hat ja erzählt, dass sie Visionen hatte und sie war von diesen Visionen subjektiv überzeugt. Mhm. Sie hat wirklich gemeint, sie hat mit Heiligen gesprochen. Und dieser Glauben hat ihr die Kraft gegeben, Dinge überhaupt zu wagen, die an sich völlig absurd und unmöglich schienen.
Und der hat sie so stark gemacht, dieser Glauben an sich selbst, dass sie sogar einen König zum Einknicken bringt.
Naja, vielleicht nicht eingeknickt.
Hat sich überzeugen lassen.
Er hat sich überzeugen lassen. Es gab womöglich in dieser verzweifelten Lage durchaus auch Argumente, es mal mit einem etwas ungewöhnlichen Lösungsversuch zu wagen. Und dann ist einfach auch eine gewisse psychologische Bereitschaft da, daran zu glauben.
Und die heldenhafte Rolle jetzt speziell eben in der Schlacht von Orléans, von Johanna von Orléans, wo sie den Engländern vor den Stadttoren auf einem Pferd entgegengeritten sein soll. Ist da was dran?
Jein. Also das mit dem Pferd vor den Stadttoren womöglich nicht unbedingt. Was sicher wahr ist, ist, dass sie bei den Kämpfen um Orléans sich körperlich exponiert hat. Sie wurde verwundet, sie war im Kampf dabei. Sie hat wohl nicht in dem Sinne gekämpft, dass sie eine Waffe wirklich geführt hat, dass sie Menschen verletzt oder gar getötet hat. Aber sie war mit ihrer Fahne dabei, sie war für die Kämpfer sichtbar und sie hat auch diesen Kämpfern Mut gegeben. Und dann ist da einfach diese junge Frau, die sagt, so, jetzt kommt mit, ich gehe voran. Ja, und dann gehen die Männer, dann gehen die Soldaten halt hinterher und dann klappt das eben auch. Und wenn das einmal geklappt hat, gibt es beim nächsten Mal eben nochmal mehr Kraft.
Ja, letzten Endes sollte es aber ja nicht nochmal so wirklich klappen. Und trotz all ihrer Heldentaten wird Jeanne d'Arc am Ende verraten, ausgeliefert und verbrannt. Warum, Herr Prizel?
Aus Sicht der Engländer ist das völlig logisch. Wenn man sagt, das kann nicht mit rechten Dingen zugehen, was die Franzosen alles sagen, dann ist der Teufel im Spiel, dann ist sie eine Ketzerin, dann ist sie eine Hexe, was auch immer. Aber dann muss man den Rest der Christenheit vor ihr schützen. Und dann ist es geradezu die Pflicht der Amtskirche, dafür zu sorgen, dass diese gefährliche Person, auf die der Teufel Einfluss hat, unschädlich gemacht wird. Und die Engländer gehen auch streng nach Kirchenrecht vor, auch insoweit eigentlich, dass eben nicht die Engländer sie zum Tode verurteilen, sondern dass das national gesehen Franzosen sind. Franzosen, die auf Seiten der Engländer stehen und die dieses Gericht besetzen und dann Jeanne eben als Ketzerin zum Tode verurteilen.
Jeanne d'Arc, das Leben einer Legende. So heißt das Buch von Malte Prizel, Mittelalterhistoriker, den ihr eben gehört habt hier in einer Stunde History. Danke Ihnen, Herr Prizel.
Bitte, bitte.
Johanna von Orléans ist unser Thema heute hier in einer Stunde History. Heldin der Geschichte, französische Nationalheldin, die für die Franzosen im 100-jährigen Krieg kämpfte. Und Matthias, jetzt nochmal ein paar Worte zu diesem so komplizierten 100-jährigen Krieg. Denn da wurde ja nicht 100 Jahre lang ohne Pause durchgekämpft und gemetzelt.
Nein, nein, nein. Es gab durchaus Pausen, auch manchmal sogar längere Pausen. Das war so ähnlich wie später beim 30-jährigen Krieg hier bei uns, der ja auch in vier Phasen eingeteilt wird, die den jeweiligen Schwerpunkt der Auseinandersetzung eben charakterisieren. So wird es beim 100-jährigen Dreißigjährigen Krieg auch gemacht. Die erste Phase begann, wie wir schon gesagt haben, 1337. Sie endete 1386 mit einem Vertrag, der die Kampfhandlungen beendete, aber eben keinen wirklichen Frieden schuf.
Also so nach knapp den ersten 50 Jahren auf
genau,
der Hälfte etwa.
Ganz klar. In England saß zu der Zeit mit Richard II. Ein 10-Jähriger auf dem Thron, der keine Kriege führen konnte. Seine Nachfolger hingegen schon, sodass 1415 die Kämpfe wieder aufflammten und die zweite Phase des Krieges begann.
Wie verlief denn dieser Krieg eigentlich so? Wie waren denn die Schlachten bis dahin ausgegangen?
Naja, die Franzosen waren gar nicht so schlecht. Sie hatten den Engländern viele Gebiete abnehmen können und waren am Beginn des 15. Jahrhunderts eigentlich sogar im Vorteil. Aber es ist so, wie es manchmal kommt, anders als man denkt. In diesem Falle waren es dynastische Zufälle, die Frankreich enorm schwächten und in innenpolitische Auseinandersetzungen verstrickten. Denn in der Regentschaft des französischen Königs Karl VI., der den Beinamen der Wahnsinnige trägt, kam es zu erbitterten Kämpfen rivalisierender Parteien um die Nachfolge Karls. Das Chaos war perfekt, als dessen Sohn und designierter Thronfolger Ludwig unerwartet starb. In dieser Situation meldete der englische König Heinrich V. seinen Anspruch auf die französische Königswürde an und prompt wurden die Kämpfe wieder aufgenommen.
Jetzt nochmal ein Blick auf 1429, also das ist ja das Jahr, in dem die Engländer dann eben in Nordfrankreich landen und diese legendäre Schlacht vor den Toren von Orléans stattfindet. Warum eigentlich Orléans? Also wieso war die Stadt so wichtig?
Naja, die Stadt liegt an der Loire und das galt damals als Tor zu Südfrankreich. Wenn diese Stadt durch die Engländer erobert werden könnte, dann war die Einnahme des gesamten französischen Territoriums kaum noch aufzuhalten. Das erklärt ein wenig die Bedeutung der Schlacht von Orléans, die ihr von beiden Seiten beigemessen wurde. Die einen wollten anschließend den Rest Frankreichs erobern und die anderen genau das verhindern und den Rest Frankreichs mit allen Mitteln verteidigen.
1429, die Schlacht vor Orléans. Johanna von Orléans, eine Stunde History hier.
Deutschlandfunk Nova.
100 Jahre Krieg. Matthias hat vorhin ja schon mal hier einen guten Aufschlag hingelegt, wer da mit wem 100 Jahre Krieg führte und warum. Und dass es eigentlich sogar mehr als 100 Jahre Krieg waren. Aber wir müssen uns das jetzt nochmal genauer anschauen, diese Zeit und eben auch diesen Krieg, in dem Johanna von Orléans zur Heldin wurde. Eine Stunde History hier und wir sprechen mit Martin Kinzinger, Historiker von der Uni Münster. Hallo Herr Kinzinger.
Hallo Herr Dichon.
Also ich verrate jetzt nochmal ganz kurz, Herr Kinzinger, wer da mit wem Krieg geführt hat, nämlich Engländer mit Franzosen. Aber bitte von Ihnen nochmal das Warum.
Ja, das ist in der Zeit ein bisschen anders als heute. Man kann nicht so direkt sagen, das eine waren die Engländer, das andere waren die Franzosen. Mhm. Wir haben ja nicht nationale Völker oder Staaten wie heute. Wir haben Königreiche und die werden von Dynasten regiert. Und da liegt auch der Hintergrund für den Kriegsanlass. Und nicht wie heute auch sucht man einen Anlass, um Krieg zu führen. In Wirklichkeit geht es natürlich um Machtpolitik. Der französische König stirbt im frühen 14. Jahrhundert. Und der englische König stellt dann fest, dass er über seine Mutter, die einmal Tochter des französischen Königs in einer früheren Generation war, eigentlich Thronansprüche haben sollte.
Jetzt will das sein.
Und nun führt er Krieg und das machen seine Nachfahren auch. Shakespeare hat das in seinem Drama über Heinrich V. von England sehr schön verarbeitet, wie die Gelehrten überlegen, wie sie das denn erklären könnten. Und dann kommen sie auf diese Sache mit der Abstammung. Und dazu hat man ein Gesetz noch entdeckt aus dem Frühmittelalter, wonach Frauen keine Thronfolgeansprüche weitergeben könnten und ihre Nachfahren auch nicht. Und das kann man wunderbar einsetzen. Der englische König stammt von einer Frau ab, wie eben schon gesagt. Und der französische Prätendent auf den Thron von einem Mann. Allerdings generationell ist er weiter weg. Der Engländer sagt jetzt, das Gesetz in Frankreich interessiert mich gar nicht. Ich bin näher dran. Ich führe jetzt Krieg. Und der Franzose sagt, ich bin aber in der Generationenfolge zwar weiter weg, aber der Sohn eines Sohnes und insofern steht die Krone mir zu. Das ist natürlich absurd, ja. Aber es hat gereicht, um 100 Jahre Krieg zu führen.
Ja, und wie hat man dann nach diesen 100 Jahren oder sogar mehr als 100 Jahren dann eigentlich irgendwann mal das Problem gelöst? Das haben wir heute noch gar nicht besprochen.
Man löst es am Ende durch Friedensverträge. Das geht dann bis 1453. Man hat 1435 den ersten großen Friedensvertrag in Arras. Da gehört schon wieder dazu, was ich gerade sagte, es sind nicht nur Engländer und Franzosen. Die Burgunder führen auf eigene Rechnung Krieg, indem sie mit den Engländern gegen den König von Frankreich paktieren. Sehr elegant.
Ja.
Und es gelingt, die Burgunder herauszubrechen. Das wiederum hat zu tun mit der Jeanne d'Arc, also der großen leuchtenden Figur, die als kleines Bauernmädchen irgendwie bis heute unerklärlich die Kriegswende bringt und den französischen Dauphin zum König krönen lässt in Reims. 1428, 29 sind die beiden Umbruchjahre. Da ändert sich alles und das geht auf Jeanne d'Arc zurück.
Aber wenn ich das höre, Herr Kinzinger, Sie sagen, das geht auf Jeanne d'Arc zurück. Ist Jeanne d'Arc für Sie mehr als nur Legende oder Mythos? An der Figur, an der Frau ist was Wahres dran?
Ja, ja. Das ist eine historische Persönlichkeit. Wir wissen natürlich weder, wie sie ausgesehen hat, noch was sie sonst so getan hat, noch etwas über ihre Persönlichkeit. Man hat viele Romane geschrieben, psychologische Interpretationen vorgetragen. Wir wissen das nicht. Tatsache ist, dass die Franzosen von den Engländern im eigenen Land sozusagen überfallen worden waren und es nicht schafften, sich von dieser Umklammerung zu befreien. Das war damals besonders dramatisch 1428, weil Orléans als Stadt umlagert war. Die war praktisch eingeschlossen. Man konnte die Bevölkerung nicht mehr ernähren und niemand hat es geschafft, weder die Stadt von innen durch einen Ausbruch zu befreien, noch von außen Truppen heranzuführen. Und da kommt jetzt ein Mädchen, das kein Mensch vorher kannte und sagt, ich habe Stimmen von Heiligen gehört. Und die sagen, ich soll Frankreich befreien. Natürlich, wie wir auch sagen würden, lacht man darüber und sagt, die spinnt, ne, das kann ja gar nicht sein. Dann wird sie aber dem Stadtkommandanten von Paris vorgeführt, der prüft sie auf ihre Rechtgläubigkeit. Das ist natürlich auch für den Zeithorizont interessant, denn die Gefahr besteht, dass das eine Hexe ist. Solche Stimmen kann man von Gott oder vom Teufel haben. Also prüft man, dass diese Stimmen nicht vom Teufel sind. Dann wird sie dem Dauphin, dem künftigen König, vorgeführt und dann gibt es jede Menge schöne Geschichten. Das ist das mit dem Mythos, was Sie gerade sagen. Wie testet man, ob sie echt ist sozusagen? Man lässt sie in einen Raum gehen, so erzählt man später, das sind ganz viele Menschen. Und der Dauphin ist, ohne dass man ihn erkennen könnte, weil er keine Insignien am Körper trägt, auch dabei. Mhm. Und sie geht sofort auf den Mann zu und weiß, das ist der künftige König. Das sind natürlich alles Mythen, aber die Figur ist historisch.
Nehmen wir mal nochmal andere große Kriege als Schablone neben den 100-jährigen Krieg. Aus der jüngeren Geschichte nehmen wir mal den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg, vielleicht auch den 30-jährigen Krieg, über den wir auch schon mal gesprochen haben hier in einer Stunde History. Das sind Kriege, die haben Europa und die Welt auf alle Zeiten verändert. Kann man das über diesen 100-jährigen Krieg auch sagen?
So weitgehend würde ich es nicht sagen. Es ist dann doch ein, wie gesagt, machtpolitischer Krieg, den die Engländer in Frankreich führen. Natürlich ist für die Menschen der Zeit, ähnlich wie wir das im 30-jährigen Krieg im Deutschen Reich ja auch gesagt haben, die Situation, dass sie sich gar nicht mehr erinnern können, dass mal Frieden war. Also schon die Großeltern hatten Krieg und so. Und das prägt die Geschichtsschreibung, die Literatur und man leidet darunter. Gegen Ende dieses Krieges schreiben dann auch Dichter Klagen über das Leiden des Volkes, möchte doch das Blutvergießen endlich ein Ende haben. Das sind aber Phänomene, die man überall ähnlich beobachten kann, wenn Kriegsereignisse stattfinden. Und nachdem der Krieg zwischen England und Frankreich und Burgund beendet worden ist, ist damit eigentlich alles geschehen. Dann gibt es neue Machtkonstellationen, die ins späte 15., frühe 16. Jahrhundert hineingehen. Es bleibt dabei, dass England und Frankreich einander bekriegen. Bis ins 18. Jahrhundert, das kennen wir ja dann, bis kurz vor der Revolution in Frankreich. Aber direkte Folgen hat es daraus nicht mehr. Der Krieg ist 1453 dann definitiv zu Ende.
Heute sind England und Frankreich, ich bin jetzt mal ganz dramatisch und pathetisch, Brüder im europäischen Geiste. Selbst wenn die einen nicht mehr so viel mit der EU am Hut haben wollen, sind wir trotzdem irgendwie alles Europäer, die hier in Frieden miteinander leben. Wie hat man sich wieder so aneinander gewöhnen können?
Das ist, denke ich, eine Folge der Moderne. Nach dem Mittelalter haben wir ja nochmal die Konfessionskriege, die die Gräben wieder ganz tief aufreißen. Und dass man sich in der Moderne zusammenfinden muss, geschieht ja auch nicht ohne kriegerische Ereignisse. Sie haben es schon gesagt, wir haben die großen Kriege, da sind ja dann auch wir Deutschen dabei gewesen. Alle diese Dinge haben zudem, jetzt sage ich es einmal als Staatsbürger und Historiker, der wunderbaren Situation geführt, dass wir heute in der EU eigentlich friedlich miteinander leben, auch wenn unsere englischen Brüder da immer so ein bisschen am Rande gestanden haben. Was wir heute erleben, ist ja nicht völlig überraschend. Und der Konflikt, die Konkurrenz zwischen England und Frankreich ist auch kulturell ein bisschen geblieben. Nicht, also da kann man über die Küche streiten oder wie auch immer. Also es hat lange, lange Tradition und so ganz geliebt hat man sich eigentlich nie. Und wenn die Engländer jetzt uns doch irgendwann verlassen, dann würde man sagen, ja, das ist zwar sehr, sehr traurig und für die EU schädlich, aber es hat lange, lange Hintergründe, dass man so recht einander sich doch nie angewöhnt hat. Das ist ja seit dem 11. Jahrhundert, seit der Eroberung Englands durch die Normannen letztlich immer wieder das Thema gewesen, dass man sich gegenseitig kritisch angeschaut und auch bekämpft hat.
Sagt Martin Kinzinger, Historiker von der Uni Münster, bei uns in einer Stunde History. Danke, Herr Kinzinger.
Gerne, vielen Dank Ihnen.
Ein großer Krieg, einer der längsten ganz sicher, die es je gegeben hat und mittendrin eine Frau. Johanna von Orléans, um die ging es hier heute in eine Stunde History. Und ganz am Anfang sagte ich ja schon mal, dass Johanna für die Franzosen eine Art Nationalheldin ist. Aber Nationalheldin, das ist so ein schöner Ausdruck. Man kann sich mal fragen, was soll das eigentlich heißen? Was das heißen soll, weiß unser Korrespondent in Paris, nämlich Jürgen König. Dag Jürgen.
Hallo Markus.
Also, ist sie das? A, eine Nationalheldin und B, was heißt das eigentlich? Wird es abends dann irgendwo in der Kneipe nochmal auf Jeanne d'Arc angestoßen oder wie darf ich mir das vorstellen?
Also sie ist eine Nationalheldin, aber im Bewusstsein der Franzosen, das muss man sagen, kommt sie nicht eben täglich vor. Aha. Es stimmt, Jeanne d'Arc ist ein nationaler Mythos, der fasziniert das Land seit Jahrhunderten, einfach weil man sich immer wieder gefragt hat und auch noch fragt, wenn man da drauf kommt, wie konnte das sein? Ein 17-jähriges Bauernmädchen, das Stimmen Gottes hörte und die, heißt es, hätten ihr gesagt, sie müsse die Engländer, die das halbe Land schon inklusive Paris eingenommen hatten, und nun Orléans belagerten, diese Engländer müsse sie vertreiben, sie müsse nach dem Auftrag Gottes dafür sorgen, dass der Dauphin, also der Thronerbe, in Reims zum König gekrönt wird. Und all das geschah ja, all das hat sie geschafft. Natürlich fasziniert das noch heute, die Schulbücher sind voll von Sagen, Geschichten, literarischen Überlieferungen, das alles ja, aber es ist eben zum einen sehr lange her und gerade weil es eine so unglaubliche Geschichte ist, rückt sie für viele sozusagen von ganz alleine in den Bereich des Mythischen und spielt jenseits von Gedenktagen für heutige Franzosen keine Rolle mehr. Und das ist wichtig, Jeanne d'Arc steht für ein religiöses und ein monarchisches Frankreich. Mhm. Und mit beidem hat die Französische Revolution Schluss gemacht. Also in den Gründungsmythen der heutigen Republik kann eine Jeanne d'Arc keine Rolle spielen.
Du hast mir aber auch vor ein paar Wochen schon mal ins Ohr geflüstert, Jürgen, dass die Jeanne d'Arc, du hast es jetzt auch schon so ein bisschen angedeutet, eine Art Projektionsfläche für viele verschiedene Lager
Absolut,
bietet.
Ja.
Also anders ausgedrückt, links wie rechts, wie Katholiken, wie Monarchisten, wie Republikaner sind scharf darauf, Johanna auf ihrer Seite zu wissen. Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, sie sind scharf darauf, das ist genau der richtige Ausdruck, weil sich diese historische Figur für derlei anbietet wie kaum eine andere. Für die Nationalisten ist sie die wirkliche Patriotin. Die Republikaner sagen, na, da hat sich jetzt jemand mal mutig den Herrschenden gegenübergestellt. Im Zweiten Weltkrieg übrigens war Jeanne d'Arc die Symbolfigur für den Widerstand gegen die deutschen Besetzer. Mhm. Die Katholiken können auf ihre Frömmigkeit verweisen. Jeanne d'Arc wurde ja vom Papst selig und heilig gesprochen. Die Sozialisten sagen, na, Jeanne d'Arc, das war nun wirklich eine aus dem Volk. Die Intellektuellen loben die Unabhängigkeit ihres Denkens. Die Anarchisten oder sagen wir anarchistische Bewegung, die haben ja in Frankreich einigen Zulauf, die verweisen, wenn sie denn eine historische Kronzeugin brauchen, auf eine Jeanne d'Arc, die sich über alle gültigen Regeln, selbst die der Wahrscheinlichkeit, noch hinweggesetzt hat, die, salopp gesagt, einfach ihr Ding gemacht hat. Also für jeden ist in diesem Mythos Jeanne d'Arc etwas dabei. Im Alltag findet man davon, wie gesagt, normalerweise wenig bis nichts, mit einer Ausnahme, die extreme Rechte in Frankreich. Sie feiert Jeanne d'Arc regelmäßig als Ikone, beansprucht sie regelrecht für sich und führt dabei dann an Begriffe wie Vaterlandsliebe, den Katholizismus, die kriegerische Haltung der Jeanne d'Arc, ihr Kampf gegen die Eindringlinge aus dem Ausland. In diesem Sinne definiert das Rassemblement National, also der frühere Front National, Jeanne d'Arc als Identifikationsfigur, auch wenn das historisch, das muss man sagen, ziemlich verdreht ist.
Aber wie kann ich mir das vorstellen? Marine Le Pen dann auf irgendwelchen Parteitagen ruft Jeanne d'Arc als Heldin aus oder wie?
Ja, als Symbolfigur für nationale Größe und das tut sie nicht auf Parteitagen, sondern vor den diversen Denkmälern zu Jeanne d'Arc, die es gibt. Natürlich in Orléans, aber auch in Paris gibt es welche. Da werden dann Brandreden gehalten, immer am 1. Mai oder auch am 8. Mai, aber das Rassemblement National immer am 1. Mai, seit 1988 schon.
Und dann nochmal vielleicht zu unserem Startpunkt hier und heute. Die Schlacht von Orléans vor 590 Jahren. Gedenken die Franzosen denn in dieser speziellen Schlacht eigentlich noch auf irgendeine Weise oder ist es auch eher so eine Randnotiz?
Also sagen wir, es gibt entsprechende Veranstaltungen und Feierlichkeiten, vor allem da, wo Jeanne d'Arc gelebt hat. Das liegt auf der Hand in Domremy in Lothringen. Da stehen noch heute das Geburtshaus, auch die Taufkirche. In Vaucouleurs, auch in Lothringen, von da ist Johanna unter Waffen schon losgezogen. Und dann natürlich in Orléans, der von Jeanne d'Arc befreiten Stadt, da gibt es eine Rue Jeanne d'Arc. In der Kathedrale hat man ihr eine Kapelle gewidmet, das Reiterstandbild. Jeanne d'Arc mit dem Schwert in der erhobenen Rechten, schaut zum Himmel, dankt Gott für ihren Sieg. Also da gibt es Gedenkveranstaltungen, bei denen dann auch der Schlacht gedacht wird. Auch in Rouen natürlich, wo Jeanne d'Arc auf dem Scheiterhaufen starb. Es gibt auch Ausstellungen zu Jeanne d'Arc, aber wie gesagt, sie ist eine historische Figur, ein Symbol nationaler Identität, ja, aber eine, die mit dem Gründungsmythos der Französischen Republik nichts zu tun hat. Insofern rückt sie auch in der offiziell gepflegten Erinnerungskultur ja schon deutlich nach hinten.
Und in der Eckkneipe wird auch nicht unbedingt auf sie angestoßen.
Ich vermute nicht, außer da sitzen zum Beispiel Historiker beieinander oder Franzosen, die ja sich sehr mit ihrer eigenen Geschichte auch beschäftigen. Also insofern kann das schon sein. Und wenn wir jetzt in 10 Jahren den 600. Jahrestag dieser Schlacht von Orléans feiern werden oder dieses Jahrestages gedenken werden, das wird dann ganz sicherlich eine nationale Großveranstaltung werden. Aber bis dahin gehen noch 10 Jeanne ins Land und bis dahin, glaube ich, wird Jeanne d'Arc mehr eine Randfigur bleiben.
Johanna von Orléans 2019 in Frankreich, das war unser Korrespondent in Paris, Jürgen König. Danke dir, Jürgen.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Tja, was dem einen die Heldin, ist dem anderen vielleicht der Kitsch oder sogar eine Lüge oder zumindest Propaganda. Und auch Johanna von Orléans, haben wir heute gelernt, ist für die Franzosen, seitdem sie am 30. Mai 1431 in Rouen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde, eine mythische Figur. Aber Matthias, zum Ende von einer Stunde History, jetzt nochmal ein Blick auf Frankreich. Wohl ein bröckelnder Mythos.
Naja, vielleicht kann man sagen, wenn sich alle hinter einem Mythos versammeln können und alle auch die gleiche Interpretation von Taten oder Einstellungen eben dieses Mythos haben, dann bewirkt das vermutlich jedenfalls ein Zusammengehörigkeitsgefühl.
Das ist die eine Seite.
Genau.
Mhm.
Wenn es aber wie bei Jeanne d'Arc zu unterschiedlichen Interpretationen kommt und die einen sich diesen und die anderen jenen Aspekt der Johanna von Orléans herauspicken, dann kann so etwas auch trennend wirken. Und dann ergeht es einem Mythos so wie der von der katholischen Kirche zur heiligen gemachten Johanna. Ihr Mythos verblasst in der französischen Bevölkerung zunehmend.
Jetzt haben wir viel über Frankreich gesprochen. Wie wurde eigentlich Johanna von Orléans oder wird sie auch hier so bei uns in Deutschland gesehen?
Also es gab eine ganze Reihe von Künstlern, die ihr Leben und ihr Wirken so interessant fanden, dass sie sich damit literarisch beschäftigt haben. Den Anfang machte natürlich Shakespeare. Dann folgte Friedrich Schiller, der 1801 ein Drama über sie schrieb, oder George Bernard Shaw. Sie alle nahmen das Leben der Johanna als Grundlage für ihre Texte. Und schließlich verlegte Bert Brecht in seinem Drama Die heilige Johanna der Schlachthöfe die Geschichte in die damalige Gegenwart einer Aktivistin für die Heilsarmee, die Erfahrung gemacht hat, dass christliche Nächstenliebe allein nicht ausreicht, um die schwierige materielle Lage von Arbeitern zu verbessern. Also, man kann aus dem Leben der Jeanne d'Arc durchaus Rückschlüsse auf unsere Zeit ziehen. Aber das mag eben jeder für sich tun.
Da du ja eben schon mit Schiller um dich geworfen hast, mein Lieber. Dieser Schiller, ja, der hat mal ein Gedicht geschrieben mit dem Titel »An die Freude«. Und der Text dieses Gedichts ging in der Ode an die Freude auf. Und die Ode an die Freude ist Teil der 9. Symphonie Beethovens. Beethovens 9. wurde vor 195 Jahren uraufgeführt. Und darum geht es das nächste Mal in eine Stunde History mit Matthias von Hellfeld. Danke dir, Matthias, für heute. Und mein Name ist Markus Dichmann. Macht es gut. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
Jeden Montag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.